Willkommen in der Stadtbücherei von Hall. Erstmals heuer im Spiel von Sprachsalz. Nicht mehr zum ersten Mal, zum wiederholten Male ist Volker Dittrich zu Gast in Tirol, zum zweiten Mal hier in Hall. Ihn vorzustellen hieße eigentlich ein ganzes Verlagsprogramm zu präsentieren. Ich kann als Leser nur sagen, der Dittrich Verlag ist einer der ganz besonderen Autorenpflege, einer der besonderen Bücherliebe, das merkt man den Büchern an. Heute ist aber Volker Dittrich vor allen Dingen als Autor zu Gast. Er stellt uns sein Buch vor, Zwei Seiten einer Erinnerung. Dieses Buch hat damit zu tun, dass Volker Dittrich zum zweiten Mal nach Helmut Braun das Werk von Edgar Hilsenrath wieder aus dem Dunkel geholt hat und in einer kompletten Werkausgabe zugänglich gemacht hat. Edgar Hilsenrath werden wir heute natürlich unweigerlich begegnen, aber auch seinem Bruder Manfred. Und damit sind wir bei Volker Dittrich selbst. Er wird Ihnen eingangs sein Buchprojekt über die beiden in Wort und Originalton vorstellen und dann werden wir noch das eine oder andere dazu bereden. Ich möchte dem Ganzen sozusagen den Obertitel geben, Schlüsselerlebnisse, denn wir werden heute einigen Schlüsselerlebnissen dieser Autorengeschichte Hilsenrath und Dittrich näher geraten, ich denke. Und damit willkommen, Volker Dittrich, bitte.
Im Februar 2003 besuche ich Edgar Hilsenrath zum ersten Mal in seiner kleinen Wohnung in Berlin-Steglitz. Hilsenraths Frau, die Malerin Marianne Böhme, öffnet mir. Edgar Hilsenrath steht hinter ihr. Ich habe ihn mir größer vorgestellt. Bitte, kommen Sie herein. Er trippelt in kleinen Schritten hinter mir her, kann seit seinen Schlaganfällen kaum noch laufen. Er setzt sich auf die Couch. Trägt eine graue Jogginghose, seine Frau eine in rosa. Es ist sehr warm in der Wohnung. Hilsenrath steckt sich eine Zigarette an. An der Wand Gemälde seiner Frau und ein Foto des Autors. Ohne Umschweife sagt der von mir hochverehrte Autor, er wolle, dass ich eine Werkausgabe seiner Bücher mache. Ich lache laut auf. Seine Augen blitzen. Warum lachst du? Der Pieper Verlag gibt ihnen alle Rechte zurück, weil nicht mehr genug Bücher abgesetzt werden. Und mein kleiner, unabhängiger Verlag soll riskieren, eine Werkausgabe Edgar Hilsenrath zu publizieren? Er sagt, es gäbe 3000 Buchhandlungen in Deutschland. Man müsse nur die richtige Werbung machen, so wie damals Helmut Braun mit seinem Roman Der Nazi und der Friseur. Der habe es auch geschafft. Wieder muss ich lachen. Marianne, die Psychologin und Malerin beobachtet mich genau und fragt, ob ich einen armenischen Cognac möchte. Gern. Sie geht in die Küche und kommt mit einem gläsernen Krummsäbel zurück. Den Cognac habe Edgar in Armenien geschenkt bekommen. Für die Armenier sei er ein Volksheld, meint der Autor. Sein Buch »Das Märchen vom letzten Gedanken über den Völkermord an den Armeniern« habe dort Kultstatus. Der Cognac erhitzt mich noch mehr. Ich bitte um ein Glas Wasser und schaue mir das Bücherboard an. Fuck Amerika. Von dem Buch habe ich noch nie gehört und ich glaubte, ihr ganzes Werk zu kennen. Das sei eine serbische Ausgabe, in Deutschland unter dem Titel Bronskis Geständnis erschienen. Ich denke an den Kosovo-Krieg. Ob er sich vorstellen könne, das Buch im Herbst unter dem Titel Fuck Amerika als ersten Band einer Werkausgabe herauszubringen. Hilsenrath gluckst kurz auf und schaut mich spitzbübisch an. Natürlich könne er sich das vorstellen. Im Herbst 2003 erschien dann Fuck America, der erste Roman der Edgar Hilsenrath Werkausgabe in 10 Bänden. In den folgenden 6 Jahren tourte ich mit Edgar Hilsenrath durch ganz Deutschland. Auch nach Amsterdam, Österreich und in die Schweiz wurden wir eingeladen. Gemeinsam absolvierten wir über 60 Veranstaltungen. Ich las seine Texte und fragte ihn zu einzelnen Stationen seines bewegten Lebens. Und Edgar erzählte wunderbar, die Zuhörer waren begeistert und wir verkauften viele Bücher. Ich war Verleger, Vorleser, Moderator und morgens und abends Hilsenraths Pfleger, Chauffeur und Unterhalter. Manfred Hilsenrath, den Bruder des Autors, lernte ich 2004 in Berlin kennen. Marianne Böhme, Edgar Hilsenraths Frau, war kurz zuvor plötzlich gestorben. Ich fuhr mit den Brüdern nach Dresden zu einer Lesung im dortigen Erich-Kästner-Haus. Edgar Hilsenrath und ich lasen abwechselnd aus dem Roman Wag Amerika. In diesem Buch wird die Entstehungsgeschichte seines Romans Nacht geschildert und ein Blick von unten auf das New York der 50er Jahre geworfen. 1949 waren Manfred und 1951 Edgar Hilsenrath von Lyon in die USA ausgewandert. Vorher hatte Edgar vom Ende des Krieges bis 1947 in Palästina gelebt. Manfred begann in den USA seine Hochschulreife nachzuholen und studierte und wurde Ingenieur. Und Edgar schrieb in den New Yorker Immigrantencafés an seinem ersten Roman Nacht, in dem er seine Erfahrungen im Ghetto Mogilev-Podolsk verarbeitete. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich mit Gelegenheitsjobs und als Kellner. Die USA sah er kritisch. Während der Diskussion im Anschluss an die Lesung stand Manfred Hilsenrath plötzlich auf, stellte sich dem Publikum vor und bekannte, amerikanischer Patriot zu sein. Edgars Sicht sei die der Unterschicht. Das sei aber nur ein kleiner Ausschnitt von Amerika. Es folgte ein Loblied auf die USA. Edgar erwiderte, dass er die hässlichen Seiten Amerikas kennengelernt und beschrieben habe. Manfred Hilsenrath sah ich in den folgenden Jahren nur noch ein paar Mal, wenn er seinen Bruder in Berlin besuchte, wo sich der Dittrich Verlag inzwischen niedergelassen hatte. Bis zu meinem Besuch bei Manfred Hilsenrath in den USA kannte ich die Familiengeschichte vor allem aus der Perspektive seines Bruders Edgar, aus dessen Romanen und aus sehr vielen Gesprächen, die wir auf langen Autofahrten während unserer gemeinsamen Lesereise geführt hatten. Immer öfter hatte ich bemerkt, auch in Gesprächen mit Zuhörern auf den Veranstaltungen, dass sich bei Edgar Hilsenrath die Erinnerung an sein Leben und an das Leben seiner Protagonisten in seinen Romanen zunehmend vermischten. Das können Sie alles in meinem Roman Fuck America nachlesen, sagte er zu einer Zuhörerin, und am nächsten Abend erklärte einer anderen, es sei natürlich nicht alles Realität, es sei ein Roman, aber doch keine reine Fiktion. Ich fuhr in die USA zu Manfred Hilsenrath, um ein Hörfunk-Feature zu machen. Und er hatte mich vorher schon immer eingeladen und das war dann für mich endlich ein Grund, ihn mal zu besuchen. Und ich habe dann 5 Tage lang jeden Tag mit ihm ein Interview morgens gemacht und er war sehr offen und ging immer weiter in seine Vergangenheit zurück, sprach immer besser Deutsch. Und natürlich, weil ich Edgar Hilsenrath kannte, habe ich vermutlich auch die richtigen Fragen gestellt. Und es war ein ganz tolles Gespräch. Und das habe ich dann abgetippt alles. Und dann merkte ich immer mehr, dass auch Manfred ein großer Erzähler ist, nicht nur Edgar. Und dann habe ich dieses Hörfunk-Feature gemacht und dachte, nur eine Dreiviertelstunde, diese tolle Erzählung, das kann nicht sein. Und dann habe ich dieses Buch geplant. Und ich habe immer die Erzählung von Manfred, die Erinnerung an die Kindheit, ans Ghetto, der fiktionalen Verarbeitung von Edgar Hilsenrath in seinen Romanen gegenübergestellt. Und daraus werde ich Ihnen jetzt ein paar Ausschnitte vorlesen. Zuvor möchte ich noch sagen, Manfred Hilsenrath hat sich sein ganzes Leben lang nie mit der Vergangenheit beschäftigt. Er hat nur immer nach vorne geschaut, wollte nichts damit zu tun haben. Und erst in den letzten 5 Jahren hat er angefangen, darüber nachzudenken und hat auch selbst was geschrieben. Und deshalb war er sehr offen, er wollte erzählen. Und Edgar Hilsenrath hat sich sein Leben lang nur mit der Vergangenheit beschäftigt und da den Stoff für seine Romane draus gezogen. Kindheit in Leipzig und Halle 1926 bis 1938. Manfred Hilsenrath. Edgar und ich haben öfters zusammen gespielt, aber ich habe mich mehr für meine Eisenbahn interessiert und Edgar war überhaupt nicht daran interessiert. Wir hatten ein Kinderzimmer und Edgar hat ein schönes Bett gehabt. Ich hatte noch ein kleines Bett. Wenn es dunkel wurde und wir ins Bett gehen mussten, dann ist die Mutter immer reingekommen und hat uns beiden ein Stückchen Schokolade gegeben, bevor wir eingeschlafen sind. Und hat die Türe wieder zugemacht. Und dann wollte ich mit Edgar sprechen. Und Edgar sagte immer, stör mich nicht. Warum nicht? Ich denke. Was denkst du? Ich schreibe ein Buch. Da war ich 6 oder 7 und er war 10, da hat er schon Bücher geschrieben. Er hat einen Kopf mit vollen, blonden, gelockten Haaren gehabt und hat immer das Haar um seinen Zeigefinger gewickelt. Und das war immer das Zeichen, Edgar denkt, man darf ihn nicht stören. Ich habe einen großen Spielschrank gehabt im Korridor, alles mögliche Spielzeug, besonders meinen Märklin-Baukasten. Damit habe ich alles mögliche Zeug zusammengesetzt. Edgar hat sich nie dafür interessiert. Er kannte nicht den Unterschied zwischen einer Schraube und einer Mutter oder wie man die beiden zusammenschraubt. Nachdem ich geboren worden war, so haben sie es mir damals erzählt, hat Edgar mich angesehen, er war 3 Jahre alt, und sagte, das ist aber ein schwarzer Jude. Der Antisemitismus der Deutschen war sogar schon auf die jüdischen Kinder übergegangen. Und Edgar war stolz, er war ein blonder deutscher Junge. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass Edgar später wieder nach Deutschland zurück wollte. Er konnte es nicht ertragen, dass er ein blonder deutscher Junge war und aus Deutschland rausgeschmissen wurde. Und sein Ehrgeiz war es, wieder von Deutschland anerkannt zu werden, dazuzugehören. Das ist natürlich meine Analyse. Mein Bruder wird vielleicht damit nicht einverstanden sein, aber so sehe ich es. Das ist ein Ausschnitt aus Edgar Hesenraths Roman Berlin Endstation. Was willst du in Deutschland, Lesche? Ich will zu meiner Geliebten. Lesche, sei kein Narr, du bist ein alter Mann, eine Geliebte. Das ist was für einen Jungen. Ich bin 58, sagte Lesche, das ist nicht alt. Lesche, willst du dich zum Gespött der Leute machen? Sicher ist sie jung und schön, hat Ansprüche. Und du willst als Lustgreis hinter ihr hertapern? Lustkreis, du spinnst wohl. Spaß beiseite, sagte Betty. Wer ist diese Geliebte? Du hast recht, sie ist schön, aber nicht jung. Ich habe mich in sie verliebt, als ich 9 war, damals in Polen. Ich wurde von ihr getrennt, aber ich bin ihr treu geblieben, ein Leben lang. Lesche, bist du sicher, dass sie noch lebt? Ja, ich bin sicher. Wer ist diese Geliebte? Ich bin verliebt in die deutsche Sprache. Manfred Hesenrath. Edgar hat genauso gern Fußball gespielt wie mein Vater. Ich habe mich dafür nie interessiert. Wir hatten ein sehr großes Wohnzimmer. Edgar und Vater haben die Schiebetür zum Speisezimmer zum Tor gemacht und haben dort Fußball gespielt. Ich habe nie mitgemacht, nur zugeguckt. Mutter hat es immer aufgeregt, weil der Ball die Möbel beschädigte und schon mal eine Vase zu Bruch ging. Aber Vater war das egal. Er wollte mit seinem Sohn Fußball spielen. Also, es waren immer Edgar und Vater, Vater und Edgar. Ich bin immer etwas außen vor geblieben. Mutter hat immer gesagt, Edgar braucht Schutz. Manfred braucht keinen Schutz. Er steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Der muss nicht beschützt werden. Das war so in Rumänien und das war im Ghetto so. Im Lager und so war es auch, als wir in New York gewohnt haben. Edgar musste ständig geholfen und beschützt werden. Und Mutter hat mir immer gesagt, pass auf deinen älteren Bruder auf. Aus dem Roman Fuck America von Edgar Hesenrath. Der zweite Jakob Bronski, sagte ich, der flüchtete 1939 mit seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder über die deutsche Grenze. Ich denke, sie hatten keinen Bruder, weil sie ihn umgebracht haben, damals, als sie kaum 3 waren. Das war nur eine Geschichte, ein Albtraum, nehme ich an. Sie sagten, dass er damals Abel geheißen hätte. Nein, er hieß Menachem, damals. Später nannten wir ihn anders. Wie denn? Achim, bloß Achim. Sie flüchteten also über die deutsche Grenze? Ja, mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, mit meiner Mutter und meinem Bruder, aber ohne ihren Vater. Ohne meinen Vater, der blieb in Deutschland zurück. Warum? Das weiß ich nicht mehr genau. Ich glaube, wegen meiner Großeltern, die nicht auswandern konnten und später in Theresienstadt umkamen. Sie wohnten damals in Leipzig. Mein Vater musste sich um sie kümmern. Er sollte uns später nachreisen, aber dann brach der Krieg aus und er wurde von uns abgeschnitten. Ich habe mir immer vorgestellt, dass wir den Krieg in Halle an der Saale verbracht hätten, versteckt, in Mülltonnen und in einem Keller. Mein Bruder war nicht dabei, nur mein Vater, meine Mutter und ich. Das war aber nicht so. Wie war es? Es war anders. Manfred Hesenrath. Ich bin in Leipzig geboren und als ich 2 Wochen alt war, sind meine Eltern nach Halle umgezogen. Mein Vater hatte dort ein Geschäft eröffnet. Wir wohnten zuerst in der Henriettenstraße, zogen aber sehr schnell in eine schöne große Wohnung in die Bernburger Straße. Die ersten 7 Jahre habe ich dort verbracht. Wir hatten ein Dienstmädel, die Grete, die hat Edgar und mich versorgt und ist mit mir spazieren gegangen. Neben der Saale war ein See, ein kleiner, flacher See. Und im Winter war der See gefroren und wir sind dort Schlittschuh gelaufen. Deutsche Freunde, also christliche Freunde, hatten wir in Halle kaum. Die Eltern haben in einer jüdischen Gemeinde verkehrt. Wir hatten einen Tempel und wir sind öfters in den Tempel gegangen, am Sonntag früh oder am Freitagabend. Meine Eltern waren nicht besonders religiös. Die haben keinen koscheren Haushalt gehabt und wir haben alles gegessen. Schinken, Schweinefleisch, das hat uns gar nichts ausgemacht. Die Großeltern waren sehr religiös. Bei denen kam niemals Schweinefleisch ins Haus. Am Sonntag früh waren wir in der jüdischen Gemeinde, um Unterricht zu erhalten, um ein bisschen Hebräisch zu lernen und die Gebetbücher zu lesen. Wir haben dort immer Tischtennis gespielt. Also das sind sehr schöne Erinnerungen. Die schlechten Erinnerungen? Wir gingen auf die Straße und sahen die SA-Leute in ihren braunen Uniformen mit dem Messer an der Seite. Sie marschierten in Gruppen durch die Straße und haben das Lied gesungen, wenn das Judenblut vom Messer spritzt. Mit Edgar Hesenrath auf Lesereise. Nach einer Lesung in Marburg will ich mit Edgar einen Abstecher nach Halle machen, um zu sehen, ob das Haus in der Bernburger Straße, in dem die Hesenraths lebten, nach der Restaurierung schon wieder bewohnt ist. Er möchte gern noch einmal die Wohnung sehen, sagt Edgar. Es ist ein wunderschöner Tag, blauer Himmel und eine grüne Frühlingslandschaft. Was hast du eigentlich gemacht, Edgar, wenn in der Schule Nazi-Lieder gesungen wurden? Lange Pause, dann beginnt er laut zu singen. Wenn das Judenblut vom Messer spritzt, trägt das ganze Lied vor. Manfred Hesenrath. Als ich mit 6 Jahren in die Schule kam, da war Hitler schon an der Macht. Ich habe nicht viel verstanden, was der Nationalsozialismus ist. Es hat mich gar nicht interessiert. Aber als ich in die Schule kam, habe ich auf einmal den Antisemitismus gefühlt. Ich bin jeden Tag mit Angst zur Schule gegangen. Es gibt 1, 2 Lehrer, an die ich mich erinnern kann. Koch heißt der eine und Körber der andere. Koch war ein bitterer, wütender Mensch, an den ich seither mit höchst unangenehmen Gefühlen denke. Ich hatte immer furchtbare Angst vor ihm. Er hat die anderen Schüler aufgehetzt, mich zu schlagen, wenn wir auf den Schulhof gegangen sind. Der andere, Herr Körber, das war ein sehr netter Mensch. Er war lieb und freundlich. Aber für Koch gab es nur, Jude, steh auf, Jude, setz dich hin. Ich bin immer blutig nach Hause gekommen. Edgar ist das natürlich auch so ergangen. Er war 3 Jahre älter, er war schon im Gymnasium. Und der Vater war ganz verzweifelt und die Mutter natürlich auch. Sie wollten uns aus der Schule nehmen und uns privat unterrichten lassen, aber es wurde nicht erlaubt. Ich erinnere mich, dass meine Eltern versucht haben, irgendwo ins Ausland auszuwandern. Nach Amerika konnte man nicht. Wir wollten nach Südafrika, aber die wollten uns nicht reinlassen, weil das bisschen Geld, das mein Vater hatte, durfte man nicht mit rausnehmen. Wir haben sogar daran gedacht, nach Siam, das ist hinter Indien, zu gehen, aber dafür hat man uns auch kein Visa gegeben. Aus dem Roman Ruben Jablonski von Edgar Hesenrath. Die Nazis hatten meinen Vater ruiniert, denn arische Kunden hatten Angst, in seinem Möbelladen zu kaufen. Der Laden sollte außerdem arisiert werden. Das alles erfuhr ich aus Gesprächen, die immer dann geführt wurden, wenn meine Eltern glaubten, dass wir Kinder nicht zuhörten. Ich hatte einen jüngeren Bruder, der noch sehr kindisch war. Was die Wörter arisiert und ruiniert bedeuteten, erklärte ich ihm später. Papas Geschäft wird arisiert. Was ist das? Das weiß ich nicht. Und was bedeutet ruiniert? Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, es bedeutet, dass die Nazis den Juden alles wegnehmen, auch unserem Papa. Dann ist er ruiniert. Ist unser Papa ein Jude? Klar. Bin ich auch einer? Du auch. Werden mir die Nazis meinen Teddybär wegnehmen? Den nehmen sie bestimmt. Er hat aber nur ein Ohr. Das macht nichts. Manfred Hesenrath. An was ich mich noch sehr genau erinnere. Ich saß auf meinem Topf in der Küche, war vielleicht 2 Jahre alt und Grete hat gekocht. Ich hatte ein kleines aufziehbares Motorrad und das Motorrad fuhr im Kreis um meinen Topf. Ich hatte den Schlüssel wohl zu weit aufgedreht, sodass die Feder riss. Das Motorrad funktionierte nicht mehr und das hat mich furchtbar aufgeregt. Grete hat mich getröstet. Na hör mal, Spielzeuge, die gehen auch schon mal kaputt, damit musst du dich abfinden. Im ganzen Leben gehen viele Dinge kaputt. In dem Moment öffnet sich die Tür zur Küche und meine Mutter kommt mit Edgar rein. Der war 5 und hatte einen kleinen grünen Kurzhosenanzug an und hat damit sehr nett ausgesehen. Und irgendetwas hat meine Mutter gesagt, oder mein Vater, das darauf hinwies, wie stolz sie auf Edgar sind, weil er so ein schöner Junge ist. Ja, Edgar war meines Vaters Goldsohn. Das hat ihn für sein Leben beeinflusst. Er sah sich immer als Vaters Goldsohn oder als der Goldsohn der Welt. Das hat dazu geführt, dass er immer mehr an sich selbst interessiert war, als an den Menschen um sich herum. Aus dem Roman Fuck America von Edgar Hesenrath. Seit Abels Geburt wurde ich, Jakob Bronski, der zukünftige Chef des Möbelhauses Bronski und Nachfolger meines Vaters, vollkommen von meiner Mutter vernachlässigt. Sie schien meine Gegenwart vergessen zu haben. Sie herzte und küsste meinen Bruder Abel den ganzen Tag, säugte ihn, ließ ihn zwischen den großen Brüsten schlafen. Ich bemerkte, dass Abel sich genauso verhielt, wie ich mich einst verhalten hatte, als ich so klein war wie er. Eines Morgens beschloss ich, Abel umzubringen. Ich schlich zu seinem Kinderwagen, stellte fest, dass er schlief, holte eines der gestickten Sofakissen aus dem Wohnzimmer, kam wieder zurück, presste das Kissen auf seinen Mund und seine Nase so lange, bis er mausetot war. Das glaube ich nicht, sagte Mary Stone. Manfred Hesenrath. Also Vater war wirklich verzweifelt. Er stand in der Küche mit seinem Ellbogen auf der Küchenkredenz und hat bitterlich geweint. Und die Mutter stand neben ihm mit ihren Armen an seiner Schulter, ihn zu trösten und ein bisschen Mut zuzureden. Und ich habe mit meiner Eisenbahn im Wohnzimmer gespielt und bin in die Küche reingekommen und war entsetzt. Den Vater zu sehen, dass er wie ein Kind geheult hat. Und die Mutter hat mich schnell aus der Küche weggebracht und sagt, geh spiel mit deiner Eisenbahn, das geht dich nichts an. Ich erinnere mich noch heute ganz genau, wie der Vater ausgesehen hat, als er an der Küchenkredenz stand und sich die Tränen aus den Augen wischte. Wir sind aus der Bernburger Straße ausgezogen, weil die uns zu teuer geworden ist und haben eine kleinere Wohnung auf der Königstraße gefunden. Das war neben der Eisenbahn am Halle Bahnhof. Da bin ich immer mit meinem Trittroller runtergefahren an einen Zaun, wo ich durchgucken konnte und die Lokomotiven, die Dampflokomotiven natürlich, immer vorbei sind. Das hat mich so sehr interessiert, wie diese Glieder von den Rädern da vor und zurück gehen und wie der Rauch aus dem Schornstein rauskam und die unerhörte Schwere und die Kraft dieser Lokomotiven, das hat mir ganz besonders imponiert. Und damals habe ich mir gedacht, wenn ich mal groß werde, da will ich eine Lokomotive bauen und ich will Lokführer werden. 1938 hat meine Mutter endlich ein Besuchsvisum für Rumänien erhalten. Mein Großvater mütterlicherseits hat dort ein kleines Gut gehabt. Pferde und Kühe und ein Stückchen Land. Ein schönes Häuschen. Und da sind wir hingefahren. Obwohl es bloß ein Besuchsvisum war, hatten wir nie vorgehabt, jemals wieder nach Deutschland zurückzukehren. Aus Edgar Hesenraths Roman Ruben Jablonski. Und dann kam der Tag der Abreise, Juli 1938. Es war ein schwüler Sommertag und wie uns schien, der heißeste Tag des Jahres. Denn wir hatten in unseren wenigen Koffern keinen Platz für die dicken Wintersachen und mussten sie deshalb am Leibe tragen. Mein Vater begleitete uns bis Leipzig. Ich erinnere mich, ich stand am offenen Zugfenster und guckte hinaus. Mit dem Hauptbahnhof von Halle an der Saale, der langsam in der Ferne verschwand, schien auch meine Kindheit zu entgleiten, für immer. Sie blieb ganz einfach zurück, verlor sich im Wind und im Geratter des Zuges. Und plötzlich sah ich Gertrud. Sie sah genauso aus wie damals im Kindergarten, weder älter noch größer geworden, dieselben wasserblauen Augen, die blonden Zöpfe, die dünnen Beine. Nur anstelle der dünnen Arme waren Schmetterlingsflügel. Gertrud schwebte winkend und lachend, vom Wind getragen neben dem offenen Fenster her. »Wohin fährst du?« »Nach Berlin!« »Sprich lauter!« schrie Gertrud, »denn ich kann dich nicht hören, es ist so viel Wind. Nach Berlin, nach Berlin! Nimmst du mich mit?« »Nein! Warum?« »Weil ich zuerst nach Rumänien fahre, zu meinem Opa und meiner Oma und dann nach Paris und später über Amerika zurück nach Berlin.« »Warum so umständlich?« rief Gertrud, und dabei riss sie ihren kleinen Mund lachend auf. Ich schrie gegen den Wind, »das weiß ich nicht!« Manfred Hesenrath. Der Vater hat die Mutter, Edgar und mich nach Leipzig gebracht und dort sind wir umgestiegen in den Zug, um aus Deutschland auszureisen. Und wir standen am Fenster in unserem Zug und Vater stand da auf dem Bahnsteig und als der Zug abgefahren ist, ganz langsam erst, dann schneller und schneller, ist Vater dem Zug nachgerannt und hat bitterlich geweint und gewinkt, bis wir ihn aus den Augen verloren haben. Ich kann mich immer noch daran erinnern. Wir sind mit dem D-Zug von Leipzig nach Lemberg gefahren und sind dort umgestiegen in einen anderen Zug, der nach Czernowitz und dann nach Bukarest fuhr. Wir sind mit dem Zug bloß bis Donești gefahren, ein kleines Dorf. Dort sind wir ausgestiegen und Großvater hat uns abgeholt mit dem Pferdewagen. Und dann sind wir 12 Kilometer von Donești mit dem Pferdewagen nach Hause gefahren. Das war ein direkter Weg, also keine Schwierigkeiten. Mit Edgar Hesenrath auf Lesereise. Auf der Autobahn A9 zu einer Lesung nach Weiden sieht Edgar die Autobahnabfahrt Marienbad. Warst du schon mal in Marienbad? Nein. Wunderschön da. Ich war ein paar Mal mit meiner Mutter und meinem Bruder dort. Das letzte Mal im Juli 1938, als wir Halle verlassen haben. Auf der Flucht nach Rumänien habt ihr erst einmal ein paar Tage Urlaub gemacht? Ja, zur Tarnung, damit keiner merkt, dass wir flüchten. Meine Tante mit ihren beiden Söhnen war auch da. Mein 17-jähriger Cousin, der war so schön, der hätte Schauspieler werden können. Manfred Hesenrath. Edgar kann recht haben. Wir sind öfters nach Donești gefahren. Und ich erinnere mich immer an den Zug, der aus Leipzig nach Rumänien fuhr. Wir waren in Marienbad. Er kann recht haben. Wir waren einige Tage dort und sind dann über Polen nach Rumänien gefahren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir in Marienbad waren, als wir auswanderten. Aber wenn, dann muss es Tante Rosa gewesen sein und mein Cousin Rudi. Er war ein wunderbarer Klavierspieler, ist nicht umgekommen im Krieg, wanderte nach England aus und wurde dort Musikprofessor. Er war schwul, habe ich als Kind natürlich nicht gewusst. Er war der Sohn des reichen Hönigsberg, der 21 Schuhgeschäfte hatte. Und wenn wir in Leipzig waren, habe ich mich neben ihn gesetzt und er hat Chopin gespielt und alles mögliche andere. Wunderbare Sachen. Eines Tages wollte ich auch Klavier spielen. Ich liebe klassische Musik bis heute. Es kommt einen Ausschnitt aus Serret in der Bukowina. Da waren die Brüder Hilsenrath mit der Mutter von 1938 bis 1941. Aus dem Roman Ruben Jablonski von Edgar Hilsenrath. Ich hatte noch nie so viele Juden auf einem Haufen gesehen. In der kleinen osteuropäischen Stadt schien es nur Juden zu geben. Sie gingen schnell über die Straße oder sie standen vor den Häusern herum und schwatzten. Alle Geschäfte gehörten Juden oder fast alle. Auf der sogenannten Promenade flanierten junge Juden in der Abenddämmerung auf und ab. Dort war auch der jüdische Heiratsmarkt. Man brauchte nur im Kaffeehaus zu sitzen und die Mädchen anzugucken, die auf und ab flanierten, nie alleine, immer mit einer Freundin oder mehreren. Ich war 13. Mit 13 ist man ein Mann. Die älteren Jungen nahmen mich allabendlich auf die Promenade mit oder auf den Heiratsmarkt. Wenn der Hitler sich mal hierher verirren würde, sagte ein alter Jude in der Synagoge, dann würde er Mund und Augen aufreißen. Was soll denn der Hitler hier machen, sagte sein Nebenmann. Glauben Sie, dass Hitler nichts Besseres zu tun hat, als nach Serret zu kommen? Ich wette mit Ihnen, der Hitler hat noch nie etwas von Serret gehört. Und warum nicht? Nun, ich weiß es nicht. Glauben Sie wirklich, Serret läge am Arsch der Welt? Am Arsch Europas, sagte der Jude. Und Europa ist nicht die Welt. Manfred Hilsenrath. Nachdem wir anderthalb Jahre in Serret waren, kam eine rumänische Militärdivision ins Städtchen. Es gab eine große Kaserne am Rande der Stadt. Die Soldaten wurden dort interniert, aber die Offiziere konnten sich ein Haus auswählen, wo sie wohnen wollten. Und die Leute mussten, ob sie es wollten oder nicht, ein Zimmer in ihrem Haus abgeben für die Offiziere. Meine Tante hat das Wohnzimmer aufgegeben. Da war ein schönes Sofa drin, das auch ein wunderbares Bett war. Der Offizier hieß Gock, ein schöner, großer, zivilisierter Mann. Er war von der Universität gekommen, war gebildet und freundlich. Die Familie hat sich mit ihm wunderbar vertragen. Also, das war wirklich eine Freude, den Mann im Hause zu haben. Und der Mann hat sich in eine Freundin meiner Tante in Gerda verliebt. Das war eine große Romanze, die in der Familie diskutiert wurde. Gerda und der Captain Gock, wie wir ihn nannten. Captain Gock hat zwei Pferde gehabt, die bei meinem Onkel im Stall standen. Ein Schimmel mit etwas roten Augen, ein großes Pferd, das war das Pferd des Kapitäns. Und ein Rappen, den hat sein Diener, sein Adjutant gehabt. Und wenn er irgendwo hingeritten ist, dann ist der Adjutant auf dem schwarzen Pferd immer etwas hinter oder neben ihm mitgeritten. Edgar und ich hatten ja ein kleines Pony vom Großvater bekommen und wir konnten reiten. Wir haben Captain Gock gefragt, ob er uns nicht mehr auf diesen Militärpferden reiten lassen könne. Wir haben nicht locker gelassen und irgendwann hat er gesagt, also schön. Edgar als der Größere bekommt den Schimmel und ich kriege den Rappen. Aber nicht durch die Stadt reiten, nur außerhalb des Städtchens durch die Wälder und an den Maisfeldern entlang. Es dürfe niemand sehen, dass Kinder in der Stadt auf Militärpferden reiten. Also, wir sind losgerannt, wunderbar galoppiert, aber auf dem Weg nach Hause hat Edgar beschlossen, er muss durch die Stadt reiten, damit alle Mädels sehen, dass er auf diesem schönen großen Pferd reitet. Ich habe ihn gebeten, Edgar, bitte nicht, das wird einen großen Krach geben. Doch Edgar machte, was er wollte. Und ich habe keinen Einfluss auf mein Pferd gehabt. Das schwarze Pferd ist immer dem weißen Pferd nachgelaufen und es blieb mir nichts übrig, als Edgar zu folgen. Wir sind durch die Stadt geritten, mit großer Geschwindigkeit galoppiert und wieder zurück. Kamen nach Hause, haben die Pferde abgegeben, alles war gut. Aber am nächsten Tag war es rausgekommen. Gock musste dem Oberst des Regiments Rapport geben und ist wahrscheinlich bestraft worden. Ich weiß nicht, welche Folgen es für ihn hatte. Aber wieder mal war es so, Edgar machte, was er wollte. Was andere Leute sagten, hat ihn nie interessiert. Es hat ihn auch nie interessiert, was der Großvater ihm gesagt hat. Eines, was der Großvater unbedingt wollte, war, dass kein Schinken ins Haus kam, kein Schweinefleisch. Ein koscheres Haus, das muss respektiert werden. Aber Edgar hat immer seine Mutter angebettelt. Ich muss Schinken haben. Und die Mutter hat nachgegeben, ist in die Stadt gefahren, da war eine Fleischerei, wo man kein koscheres Fleisch, also aber Schinken kriegen konnte, und er hat den Schinken mit nach Hause gebracht. Der Großvater hat das ein paar Tage später entdeckt und es gab einen furchtbaren Krach im Hause. Aber die Mutter hat immer Edgar behütet. Was Edgar wollte, das musste er eben haben. Der Großvater wollte, dass beide seine Enkelkinder mit ihm wenigstens am Sonntag früh in den Tempel gehen. Na, ich habe sofort gesagt, schön, wir gehen in den Tempel. Und von zu Hause bis zum Tempel habe ich das Gebetbuch vom Großvater getragen und der Großvater hat mich bei der Hand gehalten und wir sind in den Tempel gegangen. Edgar wollte nie mitkommen. Ist überhaupt nicht in Frage gekommen, dass er auf das hören wollte, was der Großvater ihn gebeten und gesagt hat. Schon nach kurzer Zeit wurde ich so der Lieblingsenkel und Edgar war plötzlich außen vor. Und das war Edgar gar nicht gewöhnt, weil zu Hause in Halle war er der Goldsohn und nicht ich. Und in Serret hat die ganze Familie mich gern gehabt und den Edgar bloß geduldet. Je weiter diese Situation sich zuspitzte, umso mehr hat Edgar sich zurückgezogen in sein eigenes Leben, seine eigenen Träume und wollte sehr wenig mit der Familie zu tun haben. In Serret hat Edgar versucht, ein Buch zu schreiben über einen amerikanischen Neger. Er hat einen ganzen Stoß Seiten darüber geschrieben, wie es den Negern in Amerika geht. Er wollte wahrscheinlich irgendwie etwas Ähnliches schreiben wie die Verfolgung der Juden in Deutschland. Er hat mir etwas vorgelesen. Und ich erinnere mich noch, dass er beschrieben hat, wie die Hände der Neger aussehen und dass deren Fingernägel einen blauen Rand haben. Edgar hat ein paar sehr gute Freunde gehabt. Er hatte seinen eigenen Freundeskreis. Natürlich gehörte ich nicht dazu, ich war zu klein. Und er und seine Freunde haben sich sehr gut vertragen. Und Edgar hat in seinem ganzen Leben ziemlich viele gute Freunde gehabt. Von den Freunden hat er sich damals nicht zurückgezogen, bloß von der Familie. Aus dem Roman Ruben Jablonski von Edgar Hilmrath. Die einfachen Juden in Serret sprachen Jiddisch, eine Sprache, die ich in wenigen Wochen erlernt hatte. Die meisten, die eine gewisse westliche Bildung hatten, sprachen einen Mischmasch aus Jiddisch und Deutsch. Die Gebildeten sprachen Hochdeutsch, allerdings mit dem typischen Bukowiner Akzent aus der alten K&K-Zeit. Im Hause meines Großvaters konnte man dreisprachliche Variationen hören. Wenn man unter sich war, sprach man Kauderwelsch, eben ein Durcheinander von Jiddisch und Deutsch. Mit einfachen Leuten, zum Beispiel dem Sattlermeister von nebenan oder den Straßenhändlern, die zu uns in die Küche kamen, um einen Schnaps oder Kaffee zu trinken, sprach man Jiddisch. Mit vornehmem Besuch, zum Beispiel mit dem Herrn Apotheker oder dem Doktor, sprach man Hochdeutsch. Besonders mein Großvater war ein Meister der drei Sprachvariationen. Niemand konnte so gut auf Jiddisch wettern und fluchen wie er. Aber er konnte auch Kauderwelsch. Und wenn er mit dem Apotheker oder Doktor Deutsch sprach, konnte man glauben, er wäre bei Schiller oder Goethe zur Schule gegangen. Manfred Hilsenrath. Ich bin eines Morgens in die Stadt gegangen, dem Großvater seine Zeitung holen, und da war der Trommler. Und die Leute haben sich um ihn hingestellt, zu hören, was er zu sagen hat. Und nach ein paar Minuten hat er aufgehört mit der Trommel und hat uns gesagt, morgen früh müssen alle Juden in der Stadt, bloß die Juden, sich auf dem Marktplatz versammeln. Keiner darf mehr als 20 Pfund Gepäck auf dem Rücken haben, und wir werden aus der Stadt rausgeführt, irgendwo an einen Ort nach dem Süden Rumäniens geschickt. Wohin, wussten wir nicht. Die Leute, die am nächsten Tag zu Hause gefunden werden, würden sofort erschossen. Ich rannte nach Hause und habe der Familie erzählt, was ich da gehört hatte. Also am nächsten Morgen sind wir auf dem Platz erschienen und man hat uns rausgeführt. Als 10-, 11-jähriger Junge hat mich das gar nicht so erschreckt. Ich dachte, das ist ein bisschen ein Abenteuer. Wir wurden aus der Stadt geführt. Ich hatte auch ein kleines Stück Gepäck auf meinem Rücken. Und wir sind den Berg hochgegangen, wo der Großvater sein Haus hatte. Und dann also den Schotzer Berg hochmarschiert und dann ungefähr noch 12 Kilometer bis Donnesti, wo die Eisenbahn war. Und wir sind am Kruzifix vorbeigegangen, wo Edgar schrieb, dass Jesus und die Vogelscheuche eine Diskussion hatten. aus dem Roman Jossel Wassermanns Heimkehr von Edgar Hesenrath. Er huschte also geschwind zu der Stelle auf dem Hügel unweit vom Prut, wo Jesus Christus am Kreuz hing und wo auch die schwarze Vogelscheuche stand. Ganz in seiner Nähe huschte also dorthin und setzte sich auf den Kopf des Heilands der Christen. Morgen ist der siebente Tag, sagte der Wind zu Christus. Könnte es sein, dass die Welt untergeht und dass Gott auch diesen siebenten Tag Sabbat nennt? Jesus aber antwortete nicht. So huschte der Wind hinüber zur Vogelscheuche, die mit der Mohrrübe flirtete, die ein kleiner Junge ihr in den Mund gesteckt hatte. Als der Wind aber erwähnte, dass dort am Sägewerk ein Judenzug stand, und zwar schon 6 Tage, da weinten die Mohrrübe und die Vogelscheuche. Ich habe Christus gesagt, dass morgen der siebente Tag ist, sagte der Wind, aber Christus gab keine Antwort. Hat er geweint? Nein, er hat nicht geweint. Vielleicht ist Christus verstummt und vielleicht hat er das Weinen verlernt. Ich weiß es nicht, sagte der Wind. Der Wind sagte, die Türen des Waggons werden nie geöffnet. Einige Bauern kamen mit Wasser und Brot, aber die Wachen haben sie wieder weggejagt. Hört man die Juden jammern? Nicht mehr, sagte der Wind. In den ersten Tagen war es ziemlich laut, vor allem die Rufe nach Wasser. Dann wurde das Jammern leiser und jetzt hört man nichts mehr. Glaubst du, dass sie alle tot sind? Nein, sagte der Wind, nicht alle. Manfred Hesenrath. Übrigens ist noch etwas passiert, das wir damals gar nicht wussten. Es sind doch ein paar ältere Leute zurückgeblieben, die überhaupt nicht gehen konnten. Die waren im Bett schwer krank, alte Leute, 70, 80 Jahre alt. Und bei denen ist natürlich eine Tochter oder ein Sohn geblieben, um sie zu pflegen. Sie haben sich gesagt, die Rumänen werden doch nichts dagegen haben, dass man alte Leute, die überhaupt nicht gehen können, dass die zurückbleiben. Am nächsten Tag sind die rumänischen Soldaten in die Häuser gekommen, wo sie jemanden fanden, da hat man die Leute rausgeholt aus den Häusern, hat die kranken Leute auf einen Pferdewagen gelegt und die jungen Leute sind hinterhergegangen. Man hat sie zum Friedhof runtergeführt und die jungen Leute mussten ein tiefes Grab schaufeln. Und als sie fertig waren, hat man alle, die alten Leute und die jungen Leute, die sie gepflegt haben, vor dem Grab erschossen. Und das waren nicht fremde Soldaten. Das waren unsere eigenen Nachbarn, die das getan haben. Die Familien haben hunderte Jahre nebeneinander gelebt. Friedlich. Und auf einmal war der unerhörte, mörderische Hass da, den wir nie verstanden haben. Aus dem Roman Jossel Wassermanns Heimkehr. Und der Wind da draußen, der flüsterte dem Rebbe etwas ins Ohr. Und der Rebbe nickte und sagte, ja, du hast vollkommen recht, die Goyim sind dumm. Sie plündern jetzt unsere Häuser und sie graben in unseren Gärten. Und sie glauben, dass wir alles zurückgelassen haben, was wir besaßen. Und sie lachen sich ins Fäustchen. Dabei wissen sie nicht, dass wir das Beste mitgenommen haben. Was ist das Beste? Fragte der Wind. Und der Rebbe sagte, unsere Geschichte, die haben wir mitgenommen. Und der Wind sagte, aber Rebbe, das kann doch nicht sein. Die Geschichte der Städteljuden ist zurückgeblieben. Nein, sagte der Rebbe, du irrst dich. Nur die Spuren unserer Geschichte sind zurückgeblieben.
Danke, Volker Dietrich. Man merkt ja schon bei diesen Proben, wie verschieden und doch verwandt das Naturell dieser beiden Brüder ist, immer noch ist. Was mag es gewesen sein, dass Manfred sich im Gegensatz zu seinem Bruder gegenüber der Vergangenheit abgeschottet hat und Stichwort Raumfahrt, Satellitentechnik in diese Richtung entwickelt hat, als er immer eigentlich ins Neue gezielt hat?
Zwei Sachen kamen schon vor, also die Faszination für Maschinen, für Lokomotiven, das kommt noch viel mehr drin vor. Und Manfred ist zum Beispiel von einem Professor in dem Lager in Mogilev-Podolsk unterrichtet worden in Mathematik. Und dieser Professor hat erkannt, dass er unglaublich begabt ist. Und er hat zu der Mutter von Manfred und Edgar gesagt, wenn wir das hier überleben, Manfred muss Ingenieur werden. Und vorher waren schon einige Episoden, also Schlüsselerlebnisse. Und Edgar wollte immer schreiben. Von Anfang an, er war schon sehr jung. Und er hat auch im Ghetto sich Notizen gemacht. Und ist dann, die haben durch viel Glück, das kann ich jetzt hier nicht alles erzählen, haben sie das Ghetto überlebt, die Mutter, Manfred und Edgar, der Großvater und mehrere Verwandte, weil sie eine Schule dort bekamen, wo sie drin wohnen konnten und sie mussten nicht auf der Straße leben. Ganz viele Menschen sind dort an Kälte, Hunger, Krankheiten gestorben und sie haben das große Glück gehabt zu überleben. Und Edgar ist dann nach Palästina gegangen und hat dort angefangen zu schreiben und hat aber überhaupt keine Schreiberfahrung gehabt, hat immer wieder neu angesetzt und hat an Max Brod geschrieben und hat um Hilfe gebeten. Und Manfred hat, als er aus dem Lager kam, in Czernowitz das Gymnasium besucht und wollte Abitur nachmachen. Dafür musste er Rumänisch lernen. Und dann bekamen sie Kontakt zu dem Vater, der in Lyon überlebt hat, mit Hilfe von Franzosen unter anderem Namen. Und der Vater hat gesagt, ich komme auf keinen Fall nach Rumänien, da sind die Russen. Ihr müsst nach Frankreich kommen, nach Lyon kommen. Denn ist kurz vor dem Abschluss ist Manfred von der Schule genommen worden und der hat dann gesagt, ich kann auch in Frankreich meinen Abschluss machen. Wollten wieder zu dem Vater und die haben eine sehr abenteuerliche Reise nach Frankreich gemacht und wurden immer lief immer mit Edgar auch nach Palästina, immer über zionistische Vereine, zu denen Edgar vorher schon Kontakt hatte und die immer wieder den Kontakte vermittelt haben, Unterkunft vermittelt haben. Und dann kam er in Lyon an mit seiner Mutter. Nach 10 Jahren hat er das erste Mal seinen Vater wieder gesehen und wollte zur Schule gehen. Und er ging auch zuerst zur Schule und war ganz klar, wollte Ingenieur werden. Das war ganz fester Willen. Er hat sich auch für die naturwissenschaftlichen Fächer interessiert. Und dann hat er in Geografie Karten abgemalt. Dann hat der Vater gesehen, dass er Karten abgemalt hat. Und da hat er so die Wut gekriegt, weil der hatte nicht viel Geld. Und die haben jeden Pfennig umgedreht. Und hat er gesagt, du malst hier Karten ab, du machst jetzt einen anständigen Beruf, wo du hinterher auch von leben kannst. Ingenieure braucht man nach dem Krieg nicht mehr. Es ist alles erfunden worden. Und dann hat er ihn gezwungen, eine Kirchnerlehre zu machen. Und Edgar hat 2 Jahre in Palästina gelebt und hat sich da überhaupt nicht wohl gefühlt, weil er auch nicht Deutsch sprechen konnte. Und er war eben verliebt in die deutsche Sprache, wollte in Deutsch schreiben und wurde gezwungen, Hebräisch zu lernen im Kibbutz, wo er war und gearbeitet hat. Und dann ist er nach Tel Aviv gegangen und dann hat er übers Rote Kreuz Kontakt zu seinem Vater und zu der Familie bekommen und dann hat er ein Visum sich besorgt und ist dann auch nach Lyon gegangen. Und er hatte sehr große Depressionen damals, auch weil er nicht schreiben konnte und weil er eben das, was er erlebt hat, verarbeiten wollte, was er dann ja auch in dem Roman Nacht getan hat. Und da hat der Vater auch gesagt, so, du machst auch eine Kirchnerlehre. Also die Brüder haben beide eine Kirchnerlehre gemacht. Und Manfred ist dann 1949 nach New York gegangen. Da war eine Tante vorher da und die hat ihm geschrieben, in New York kannst du Abendschule machen. Da kannst du dein Abitur nachholen. Und dann hat er sich sofort mit Einwilligung der Eltern auf den Weg gemacht. Und dann hat er morgens tagsüber als Kirchner gearbeitet, abends Abendschule gemacht und das über 8 Jahre lang und hat dieses Ziel verfolgt. Dann hat er gesagt, ich bin 21 war, glaube ich, damals, da habe ich mit 28 Ingenieur bin, das reicht ja auch noch. Und das erzählte alles sehr, sehr schön und man brauchte, genau wie heute, ganz viele Ingenieure. Und die wurden praktisch von der Uni weggekauft und er hat dann bei Lockheed gearbeitet und bei Siemens und hat dann den Job angenommen, wo er gleichzeitig weiter studieren durfte, also seinen Master machen durfte. Und das war dann in San Francisco. Und 1951 kam Edgar nach. Der Manfred hatte vorher bei Verwandten gewohnt und Manfred hat dann das Nest für seinen großen Bruder, auf den er immer aufpassen muss, gebaut. Und die haben dann zusammen in einer Wohnung dort gelebt. Und Manfred ist eben zur Schule gegangen und hat gearbeitet. Und Edgar hat dann in Immigrantencafés seinen Roman Nacht geschrieben. Und dann haben sie sich, also als Manfred dann bei Siemens CS und dann bei Lockheed in Kalifornien gearbeitet hat, dann haben sie sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und Edgar hat halt 8 Jahre lang an diesem Roman Nacht geschrieben und erst 1965 ist er bei Kindler erschienen, dieser Roman, in Deutschland, in München. Und ihm wurde dann für diesen Roman, wo er sehr ohne Wertung die Zeit im Ghetto beschreibt und beschreibt, wozu Menschen werden, wenn sie ihrer Menschenwürde beraubt werden. Und sehr brutale Sachen eben, die auch Juden getan haben. Und dann hat man ihm Antisemitismus vorgeworfen und das Buch wurde schnell vom Markt genommen. Und erst da, das war 1965, hat sein Vater das erste Mal ihn als Schreiber anerkannt. Also er wurde nicht, er hat gekämpft gegen die Familie, als Schriftsteller meine ich jetzt. Die haben schon zusammengehalten und Manfred hat immer gesagt, geh doch wieder zur Schule, mach es wie ich. Und das finde ich das Bewundernswerte. Beide haben das durchgesetzt, was sie wollten. Manfred ist später Ingenieur geworden, hat bei der NASA gearbeitet, in der Raumfahrt, also bis zum Schluss. Und Edgar ist dann irgendwann, weil er eben in Deutsch sprach und mit den Amerikanern überhaupt nicht zurechtkam, ist er denn, aber nach 25 Jahren erst, nach 25 Jahren USA, ist er dann nach Deutschland zurückgekehrt und lebt seit 1975 in Berlin und hat dann den Nazi und Friseur, hat er vorher schon geschrieben und er war in mehreren Ländern schon veröffentlicht worden. Das ist eine Groteske, das ist ein ganz toller Roman, wo er eben sich mit dem Holocaust auf satirisch-groteske Art auseinandersetzt. Und das Buch ist dann erst 1977 in einem kleinen Kölner Verlag bei Helmut Braun erschienen, der übrigens auch der Herausgeber unserer Werkausgabe dann war und ist dann berühmt geworden. Und das Buch erschien gerade zur richtigen Zeit. Heinrich Böll, der Schriftsteller in Deutschland, hat einen großen Artikel in der Zeit geschrieben. Der Spiegel hat groß das Buch besprochen und dann war er praktisch, hat er sich durchgesetzt als Schriftsteller und Manfred hat seine Karriere in den USA gemacht.
Das heißt, Manfred nach vorne gerichtet, Edgar im Rückblick fiktional seine Geschichte aufarbeitend, lösend. Der Nazi und der Friseur ist ja von zig Verlagen abgelehnt worden in Deutschland, bis dann eben Helmut Braun das Buch gemacht hat. Für ihn eine Schlüsselstelle gewesen, endlich im deutschen Sprachraum Geltung zu spüren. Was war Ihr persönliches Schlüsselerlebnis, dass Sie überhaupt nach Berlin gekommen sind und mit ihm dann näher in Kontakt kamen? War das ein Leseeindruck?
Also ich habe den Nazi und den Friseur gelesen damals, das weiß ich noch sehr genau und habe, was sich viele gefragt haben, darf man so über den Holocaust schreiben? Und ich habe danach alle Bücher von Hilsenrath, fast alle gelesen und dann hat mich Helmut Braun angesprochen und hat mich gefragt, ob ich einen Ausstellungskatalog machen will. Der wollte eine Ausstellung machen. Und zu der gleichen Zeit gab Pieper Hilsenrath die Rechte zurück. Das habe ich am Anfang vorgelesen. Und dann haben wir eben mit Hilfe der Kunststiftung NRW, die hat uns eine Anschubfinanzierung für 3 Bücher gegeben. Und dann haben wir diese Werkausgabe innerhalb von 5 Jahren gemacht, von 2003 bis 2008.
Kann man sagen, dass diese Romane ein einziger Roman letztlich sind?
Nee, das würde ich nicht sagen. Die sind sehr verschieden und das Märchen vom letzten Gedanken, was Edgar Hilsenrath für mich das beste Buch und poetischste Buch ist. Da hat er eben aus einer Distanz zwar auch wieder über einen Völkermord geschrieben, nämlich an den Armeniern. Und ich glaube, das ist deshalb ein Meisterwerk, weil er erstmal schon das andere geschrieben hatte und dann aus der Perspektive eines Märchenerzählers und mit einer gewissen Distanz zu den Ereignissen in Armenien das so schreiben konnte. Und Josse Wassermanns Heimke, wo ich auch viel jetzt vorgelesen habe, das ist eine Liebeserklärung an diese Städtel und er beschreibt da mit einer Leichtigkeit die ganzen Sitten und Gebräuche der Juden und das macht er in dem Märchen vom letzten Gedanken über die Armenier. Ne? Das, obwohl er kein Armenier ist, die Leute dachten alle, er sei Armenier, er hat das so gut recherchiert und es ist ein toller Roman.
Hilsenrath war ja in seiner hochaktiven Zeit ein absoluter Einzelgänger. Er hat sich nicht mit dem Literaturbetrieb vermählt oder sonst wie mehr abgegeben. War es umso schwieriger, ihn dann wieder in unserem Sprachraum zu etablieren?
Ja, mit dem ersten Buch Fuck America, da haben wir, glaube ich, 250 Bücher am Anfang verkauft. Die Journalisten sind nicht drauf angesprungen zuerst. Das passierte eigentlich erst mit Josse Wassermanns Heimkehr. Da hat Otto Sander, ein berühmter Schauspieler, konnten wir dazu gewinnen, auf Lesereise zu gehen. Und dann kam der Nazi und der Friseur, das bekannteste Buch. Und dann hat eine Journalistin in der Zeit wieder einen großen Artikel geschrieben. Und dann kam das peu à peu. Aber für uns war das eigentlich eine finanzielle Katastrophe. Zuerst trotz dieser Anschubfinanzierung.
Sie waren mit ihm, Sie haben es erwähnt, mehr als 60 Mal auf Lesereisen unterwegs. Sie waren ja auch sein Butler, kann man sagen, und Chefpsychologe, was noch alles.
Ja, wir waren zum Schluss, kann man glaube ich sagen, bevor es zum Bruch kam, wir waren schon befreundet und er hat mir halt sehr, sehr viele Sachen erzählt. Wir sind immer mit dem Auto gefahren, weil Hilsenrath sehr gebrechlich war nach 3 Schlaganfällen. Er hatte Gleichgewichtsstörung, aber er war völlig klar im Kopf und hat eben wunderbar erzählt. Und